Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig. In der heutigen Folge spreche ich mit Birte Schlinkmeier, die ein oder andere von euch vielleicht sogar schon persönlich kennt, denn Birte ist Breast Care Nurse in der Reha-Klinik Bad Uexen. Herzlich willkommen, liebe Birte.
Vielen Dank, liebe Franziska.
Wir beide hören uns im Podcast heute ja schon das zweite Mal. Wer die erste Folge mit uns noch nicht kennt, der kann gerne mal reinhören. Das ist die Nummer 12, die Arbeit einer Breast Care Nurse. Darüber haben wir letztens gesprochen. Aber heute soll es ja bei uns um das Thema Angehörige von KrebspatientInnen gehen. Liebe Birte, was bedeutet es für Angehörige, wenn ein geliebter Mensch an Krebs erkrankt ist? Was würdest du sagen?
Liebe Franziska, an dieser Stelle erstmal nochmal ein herzliches Dankeschön für die Möglichkeit, dass ich hier wieder über meine berufliche Erfahrung berichten darf. Und dass es heute mal eben nicht um die Betroffenen geht, sondern in diesem Fall um die Angehörigen, die nach meinem Dafürhalten nämlich zu wenig Anerkennung und Aufmerksamkeit und Möglichkeiten bekommen, sich Hilfe einzuholen, beziehungsweise wenn es um die Erkrankung ihres geliebten Menschen geht. Bleiben wir mal bei dem Klassiker, das Ehepaar, also Mann und Frau. Ich weiß natürlich auch, dass auch Männer mit Männern und Frauen mit Frauen zusammenleben, aber in diesem Fall jetzt so mal Mann mit Frau. Die Frau bekommt die Diagnose Brustkrebs und das ist im Grunde genommen auch ein Riesenschlag für den betreffenden Partner, denn auch der Partner erlebt ja Ängste. Wie geht es weiter? Ja, die Diagnose Krebs bringt eine unglaubliche Veränderung für die gesamte Familie letztendlich mit sich und eben nicht nur für die Betroffene. Natürlich an erster Stelle steht die Betroffene in der ganzen Therapie. Leider gibt es aber auch ein Links und Rechts und ich sage auch immer liebevoll, die betreuenden und pflegenden Angehörigen, also die, die dann da sind, wenn die Betroffene zum Beispiel nach der OP, nach der Therapie, nach der Chemo nach Hause kommt und einfach Hilfe und Pflege benötigt und ein offenes Ohr. Ja, was machen so die Angehörigen, die Partner in erster Linie mit? Natürlich, ich glaube, alle Ängste genauso. Ja, in Anbetracht dessen, was kommt jetzt an Veränderungen? Wie geht unser Leben weiter? Wenn es wirklich schlimm ausgehen sollte, wer kümmert sich um die Kinder, um Haus, um Eigentum? Wie wirst du dich körperlich verändern? Also, das sind drastische Veränderungen, die eine Betroffene mitmacht. Und natürlich ist das auch für die Angehörigen schwierig, ne? Wie ist das mit unseren Hobbys? Wie ist das mit unserer Sexualität? Wir hatten so eine wunderbare Sexualität. Wird sich das verändern? Wie ist es mit deiner Arbeit, mit dem Freundeskreis zum Beispiel auch? Bleibt alles so, wie es ist? Das waren so die ersten Dinge, die mir zu deiner Frage jetzt erstmal eingefallen sind. Aber ich glaube, das ist schon eine ganze Menge, die ich gerade genannt habe, ne? Und auch sehr gravierende Einschränkungen, ja, auch eben für die Angehörigen.
Wenn du die Frauen bei dir in der Reha-Klinik hast, dann sind die ja mit der Akuttherapie schon durch, ne? Das heißt, die sind ja bei dir dann in der Klinik schon, versuchen sich so ein bisschen zu erholen, oder?
Ja, genau.
Hast du denn da auch die Angehörigen mit dabei? Also gibt es das bei euch in der Klinik, dass die Angehörigen da irgendwie mitbetreut werden?
Also es ist zum einen so, der Zeitpunkt der Reha bedeutet auch ganz oft, also ich sag mal der Anschlussheilbehandlung, also unmittelbar nach der Therapie, hier kommen die Frauen dann ja auch zur Ruhe und finden mal den Zeitraum und das Zeitfenster, sich eben auch um andere Dinge zu kümmern, nicht nur akut zu funktionieren. Und da ist es auch oft der richtige Platz eben auch für die Angehörigen. Zu deiner Frage direkt. Ja, die Möglichkeit besteht. Das muss natürlich rechtzeitig angemeldet werden, sodass dann auch ein Bett und entsprechend die Versorgung gewährleistet ist, also Essensversorgung etc. Das muss dazu gezahlt werden. Manche Angehörige kommen auch als Begleitperson direkt mit. Da wird das dann von der Krankenkasse auch mitfinanziert. Das müsste man dann mit der jeweiligen Krankenkasse eben klären. Und die Kinder natürlich sowieso, sind ja auch letztendlich die Angehörigen, aber die Partner können auch zum Beispiel am Wochenende mitkommen, von Freitag bis Sonntag hier dann auch übernachten. Es muss eben entsprechend alles angemeldet werden. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel Angehörige auch werktags hier sind und die Patientin würde auf mich zukommen und sagen, liebe Schwester Birte, also ich habe das Gefühl, dass mein Partner ein Gespräch mit Ihnen nötig hätte oder dass es uns beiden unglaublich gut tut, wenn wir zu zweit zu Ihnen kommen können, bin ich zum einen da, aber auch unsere Psychologen. Mhm. Wir haben die Möglichkeit oder wir hatten früher die Möglichkeit hier der Angehörigenseminare. Das wurde aber auch nicht so sehr gut angenommen, sodass wir das jetzt umgestellt haben und zwar auf eine, auf Wunsch praktisch auf eine Direktbetreuung, Beratung, wenn der Angehörige entsprechend hier ist. Was immer möglich ist, ist natürlich auch Angehörige zusammenzuführen zu einem kleinen privaten Treffen. Dafür müsste ich nur wissen, wer hat daran Interesse und welcher Zeitpunkt ist der richtige. Also, dass man hier eine Art Austausch auch arrangiert für die Angehörigen. Das sind erstmal so unsere Angebote, genau.
Ja. Na, das ist ja schon mal total wertvoll zu wissen, weil ich glaube, viele Angehörige stehen ja auch erstmal hilflos daneben und wissen gar nicht so richtig, was sie wie machen sollen und mit wem sie da vielleicht irgendwie auch drüber sprechen könnten. Weil ich glaube, es ist ja so, dass die Betroffenen, also die in dem Fall vielleicht die Frau, die an Brustkrebs erkrankt ist, ja oft auch ihren Partner und ihr nahes Umfeld so ein bisschen schützen will und deswegen ja vielleicht ihre Ängste und Sorgen und Nöte und Bedürfnisse gar nicht so richtig kommuniziert. Und das ist natürlich für Angehörige auch sehr schwer, weil die ja dann noch mehr gar nicht wissen, was sie machen sollen und ja irgendwie hilflos daneben stehen. Von daher finde ich das ja schon mal total wertvoll. Ja. Du hast ja auch, also du gibst ja auch verschiedene Online-Kurse, ne, zu unterschiedlichen Themen. Machst du sowas auch oder meintest du das gerade, wenn du das wüsstest, würdest du das anbieten?
Also, wenn man mit einem Wunsch an mich herantritt, ob jetzt letztendlich hier vor Ort in der Klinik oder aber natürlich für meine Online-Vorträge, würde ich das entsprechend sehr gerne anbieten. Mhm. Ich muss dir nur leider sagen, Franziska, dass der Wunsch selten ist. Das heißt, nehmen wir den Ehepartner, den Mann, der eher weniger mit dem Bedürfnis wirklich sich öffnet, ich brauche Hilfe. Wer kann mir helfen? Also ich habe es nicht häufig erlebt und das habe ich auch, ich habe mich sehr gut auf dieses Interview vorbereitet, finde ich. Ich habe nämlich unsere Psychologen nochmal wie eine kleine Umfrage gemacht. Ich habe in meiner eigenen Austauschgruppe gefragt. Ich habe das also offen nochmal kommuniziert. Ich habe hier Patientin während eines Vortrages gefragt, welche Männer von euch, welche Ehepartner von euch oder Ehepartnerinnen sind mit diesem Wunsch wirklich offen umgegangen, ich brauche Hilfe, wo kann ich mich hinwenden? Es haben sich wirklich nur zwei gemeldet, Franziska, ne, wo die Männer wirklich Hilfe gesucht haben. Das heißt, es ist zwar immer so, dass wir sagen, das Angebot ist nicht so vielfältig, die Nachfrage aber auch nicht, zumindest nicht bei den männlichen Ehepartnern, ja. Mhm. Vielleicht liegt es einfach an vielen Einstellungen oder an der Tatsache, dass sie gar nicht wissen, dass es diese Angebote gibt. Das kann ich dir nicht beantworten, aber es ist doch eher selten. Die Frauen sind da so ein bisschen anders.
No. Vielleicht liegt das auch daran, dass man als Angehöriger ja auch gar nicht schwach erscheinen möchte oder kann, ne, weil man ja seine Partnerin unterstützen möchte. Ja. Vielleicht ist das noch was zukünftig vielleicht auch noch mehr kommt. Ich finde, also ich habe sowieso das Gefühl, dass diese ganze Krebserkrankungssache jetzt in den letzten Jahren mehr nach außen getragen wird. Vielleicht sind die Männer noch nicht so weit.
Ja, würde ich mich jetzt auch anschließen. Ich danke dir auch, dass du das auch so siehst, denn vielleicht ist man es einfach noch nicht gewohnt, ja, sich an Menschen zu wenden. Nehmen wir doch den Psychologen, ich brauche Hilfe. Ich bin einfach an dieser Stelle an einem Punkt, wo ich selber Hilfe brauche, denn ich will ja eigentlich Hilfe geben. Ja. Und Ich glaube, die erkrankte Frau braucht oft Hilfe, Unterstützung, traut sich aber auch nicht wirklich, das zu kommunizieren und das zu zeigen, wie es ihr wirklich geht. Mhm. Und der Partner, dem geht es oft genauso. Der braucht auch Hilfe und will dann das auch nicht nach außen so zeigen und will die starke Schulter bieten, ja, und sich traut sich aber nicht eigentlich vielleicht wirklich mal zu weinen und Schwäche zu zeigen, Angst zu zeigen, Sorgen zu kommunizieren. Dabei ist ja das oft der Schlüssel dann auch zur Lösung. Ne?
Absolut.
Genau. So haben es mir auch die Frauen berichtet, richtig.
Genau, so berichten mir die Frauen das nämlich auch. So, das ist irgendwie noch so dieses klassische Männerbild, ne? Dass man der Fels in der Brandung ist. Aber tatsächlich erzählen mir aber auch ganz viele Frauen, dass, also das weißt du ja selber auch, viele Beziehungen halten ja so einer schwierigen Situation nicht stand. Also das gibt's ja auch. Und meiner Erfahrung nach sind das auch eher die jüngeren Frauen, wo die Beziehung sehr darunter leidet. Ja. Und viele von denen, mit denen ich gesprochen habe, sagen im Nachhinein, sie hätten sich gewünscht, dass beide mehr miteinander gesprochen hätten. Ja. Also dieses Miteinander reden ist was ganz essentiell Wichtiges, was irgendwie noch nicht so noch nicht so häufig vorkommt. Und vielleicht sollte man da irgendwie ansetzen. Was denkst du denn, wie könnte man vielleicht in dem Fall jetzt die Männer abholen?
Also eine tolle Möglichkeit ist letztendlich, wenn die Männer den Wunsch selber äußern und die Frauen bei den Therapiegesprächen schon von Anfang an begleiten. Ja. Dass das ein Miteinander ist. Hand in Hand wirklich in das Beratungszimmer und Hand in Hand eben den anderen wirklich 1:1 begleiten. Ist oft nicht möglich, zeitlich. Manche Männer können das auch nicht und schaffen es auch nicht und sind damit auch wirklich nachher gänzlich überfordert und für die Frau eher eine Belastung. Mhm. Toll ist, wenn Freunde, enge Freunde, man trifft sich zu viert, also das Paar, die Erkrankte, ja, in diesem Fall, und enge Freunde einfach diesen Weg mal suchen und sagen, wie geht es euch beiden? Wie geht es dir als Angehörige eigentlich damit? Wollen wir uns mal darüber austauschen, dass also auch der Angehörige gefragt und abgeholt wird? Mhm. Kollegen einfach den Betroffenen mal fragen. Das Reden ist unglaublich wichtig und gerade viele Männer kennen das so auch nicht, ne? Die haben das nicht kennengelernt. Es gibt ja auch tolle Hilfsangebote, nur man muss natürlich sich dort dann auch hinwenden. Das ist einfach so.
Ja, genau. Aber das ist ja schon mal auch ein toller Punkt, dass du sagst, dass die Männer ihre Frauen gleich begleiten können. Ich glaube, das ist so in den letzten Corona-Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Und da haben auch viele Frauen drunter gelitten, dass sie alleine da saßen und warten mussten und dass sie auch vor allem auch alleine diese ganzen Gespräche hatten. Ne? Weil wenn man so eine Diagnose kriegt, dann ist man ja in dem Moment gar nicht mehr so richtig aufnahmefähig.
Das stimmt, genau.
Wie können denn deiner Meinung oder deiner Erfahrung nach die Männer den Frauen helfen? Also nehmen wir mal die Frau nach einer Brustkrebserkrankung, die möglicherweise sich selber erstmal mit ihrem veränderten Äußeren aussöhnen muss. Ich kenne viele Frauen, die sagen, ach, mein Mann hat zu mir gesagt, ich soll mal lieber nicht oben ohne so rumlaufen, sondern das so ein bisschen kaschieren. Mhm. Was denkst du denn, wie die Männer da irgendwie abgeholt werden könnten, gerade wenn es um sowas geht, um so eine körperlichen, äußeren Veränderung?
Ich denke, als Ehepartnerin kenne ich ja die Bedürfnisse, die Wünsche und auch vielleicht die Art meines Mannes. Das, was du eben gesagt hast als Beispiel, ist ja ein Negativbeispiel eigentlich. Mhm. Andersrum, dieser Mann hat vielleicht noch Ängste, die Narben zu sehen, die fehlende Brust zu sehen, die operierte Brust zu sehen. Er hat vielleicht generell Angst, Narben zu sehen. Das war der Frau bisher nicht bewusst. Das heißt, auch dort ein Kommunikationsproblem. Die Frau wusste gar nicht, dass der Mann, der Partner, so starke Probleme damit hat. Umso natürlicher beide jedoch da mit der Veränderung umgehen, umso besser ist es am Ende. Und ich mache diesen Beruf oder ich arbeite in diesem Beruf jetzt wirklich 16 Jahre fast und ich würde behaupten, ich habe alles gesehen und alles auch gehört und weiß von den Männern, dass sie sagen, zu mir Schwester Birte, ich hatte gar nicht das Problem. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Frau sich weiterhin so gerne zeigt, aber sie hat ein Problem damit und hat sich mir entzogen. Also in den normalen Lebenssituationen hat sie mir den Rücken gekehrt. Ich durfte nicht mehr ins Badezimmer. Sie hat abgeschlossen. Sie hat Wäsche getragen, die sie sonst nicht getragen hat. Zum Beispiel ist sie auch gerne ohne Wäsche früher ins Bett gegangen. Das heißt, die Frau hat so ein bisschen dem Mann das auferlegt, ja, so dass die Frau einfach sagt, ich glaube, du findest mich jetzt nicht mehr attraktiv. Ich liebe mich selbst nicht mehr, dann wirst du mich auch nicht mehr lieben.
Ja, ja.
Und die machen es oft oder einige machen es somit den Partnern unsagbar schwer, denn der Mann hatte bis dahin vielleicht noch gar kein Problem damit, aber jetzt hat er eins. Und da bei den Frauen oft gegen anzukommen, ist für mich ein großes Ziel. Auch in jedem meiner Vorträge erwähne ich das. Und dann gucke ich oft in Gesichter von ganz betretenen Frauen, die da sitzen und sagen, Birte, du hast so recht. Das stimmt, so war es auch bei uns.
Ja. Und wie kommt man da wieder raus?
Also man muss ja erstmal die Frau so ein bisschen darauf stoßen. Ne? Indem man ihr einfach sagt, guck mal, bist du so, ja? Dann arbeite an dir, versuch mit deinem Partner eine Lösung zu finden und ich bestelle mir gerne die Frauen dann zu mir hier ein und suche nach Lösungen gemeinsam und das klappt in der Regel ganz gut. Da muss man ein paar Schräubchen drehen und dann meistens kriege ich das ganz achtsam und sorgsam dann doch auch hin. Ja, tatsächlich. Mhm. Frauen, die natürlich Körperbildstörungen entwickeln, die gibt es auch, da muss dann doch der Psychologe auch unterstützend arbeiten, ne? Grundsätzlich gilt aber für mich der Satz, bitte vertraut doch euren Partnern. Wenn der Partner euch Dinge sagt, dann versucht sie doch auch zu glauben. Ne? So, das wäre schon ein großes Stückchen, wo sie weiter wären. Genau.
Ja. Lass uns mal zu den körperlichen Dingen kommen, die sich durch so eine Krebstherapie verändern. Zum Beispiel die Sexualität.
Ja.
Was sollten denn Angehörige wissen, was sich durch vielleicht Medikamentengabe, durch Operationen und so weiter verändert? Wo dürfen da Angehörige ein bisschen mehr sensibilisiert werden?
Grundsätzlich, ich glaube erstmal, wenn jetzt ich nehme mir wieder Brustkrebs, die Frau erkrankt, dann denkt jeder erstmal nur an Haarverlust und vielleicht an Übelkeit durch die Chemotherapie. Das sind die zwei Nebenwirkungen, die so erstmal an die jeder denkt. Wenn es die nur wären, ja, dann hätten wir es ja deutlich leichter. Vor allen Dingen die Betroffenen. Es sind ja Nebenwirkungen von der Haarspitze bis zum Fußnagel. Und ich glaube, das muss sich der Angehörige erstmal bewusst machen, dass die Frau sich komplett verändern wird. Äußerliche Merkmale, Haut, Nagel, Augen, jede Art der Schleimhaut, der Haarverlust, die Gewichtszu- oder Abnahme, Trockenheit von, habe ich das schon gesagt, die ganzen Schleimhäute, ganz allem voran die Vaginalschleimhaut. Frauen entwickeln unter Therapie und auch hinterher, gerade dann, wenn die Antihormontherapie noch ansteht, mehr oder weniger Libidoverlust. Da können sie nicht zu. Aber das ist einfach eine Nebenerscheinung, die wird aller Wahrscheinlichkeit nach kommen. Und dann, wie ich eben schon die ganzen körperlichen Veränderungen ansprach, die psychischen Veränderungen, Ängste, Verlustängste, Schlaflosigkeit, Hitzewallung habe ich noch gar nicht genannt, Gelenkschmerzen. Ich möchte an der Stelle aber erwähnen, ich habe jetzt so alles dramatisch aufgezählt. Diese Nebenwirkungen sind bei den Frauen unterschiedlich, mal mehr und mal weniger. Aber es gibt auch Frauen, die haben wirklich alles ein bisschen. Ja. Und ich denke, da ist es wichtig, dass der Partner dafür Verständnis aufbringt. Denn dass eine Frau unter diesen gesamten Nebenwirkungen nicht abends da im roten Negligé steht und schreit, Schatz, komm, ich habe richtig Lust. Ich glaube, das muss einfach akzeptiert werden. Und das ist aber schwer, weil das Paar ja vorher die Liebe so geliebt hat, ja. Und es jetzt fehlt an beiden Stellen. Ja, es ist schwer. Und da natürlich Ratschläge zu geben, ist auch nur sehr bedingt möglich. Das muss man einfach wissen.
Ist es denn so, dass dass alles, was du jetzt aufgezählt hast, dass das irgendwann wiederkommt?
Ja, ist auch schön, dass du das fragst. Jetzt, wenn man mir so zuhört, könnte man glauben, das bleibt alles ewig. Also die Frau verändert sich mehr und mehr ja wieder zur zu ihrer alten Schönheit, zu ihrem alten Aussehen. Aber das ist ein Prozess, der unterschiedlich lange dauert und manchmal auch nicht wieder so kommt. Bleiben wir mal bei der Gewichtszunahme und die Haare oder die Optik überhaupt. Mhm. Es gibt viele Frauen, die ihre alte Schönheit nicht wieder erlangen können, therapiebedingt. Was ist mit großen Narben? Was ist mit die Brustveränderung, Brustaufbau, all diese Dinge? Also viele Veränderungen bleiben. Und da muss das Paar natürlich dann am Ende auch mit zurechtkommen. Mhm. Aber vieles kommt eben auch wieder, aber es braucht viel Zeit.
Mhm. Ja. Das heißt, dass es auf jeden Fall da auch helfen kann, einfach gemeinsam vielleicht irgendwie das Gespräch zu suchen und vielleicht sich auch professionelle Hilfe zu holen.
Ja, ich finde natürlich alles mittlerweile wunderschön, was es an Angeboten gibt, was Betroffene selber anbieten. Hier, dieser Podcast von dir, die Podcasts, die du schon gemacht hast. Es gibt Möglichkeiten genug. Ich glaube, man muss nur das finden, was beiden gefällt. Mhm. Es gibt Bücher, die geschrieben worden sind von Betroffenen. Kann man gut googeln, gerade von Männern, wo die Frauen an Brustkrebs erkrankt waren oder die Deutsche Krebsgesellschaft oder Krebsberatungsstellen bieten hier auch wirklich viel an. Nur, ich wiederhole, man muss es natürlich wollen und vielleicht auch erstmal für sich erkennen, dass eine Beratung gut tut. Schaden tut sie in den wenigsten Fällen.
Ja.
Selbsthilfegruppen, Narkos, Krankenkassen. Genau, Krankenkassen bieten ganz oft Hilfe an, aber mir wurde berichtet, es wird sehr selten nur in Anspruch genommen.
Ja, schade. Wie schade, dass es selten in Anspruch genommen wird. Aber ich glaube, das hat auch was mit Trauen zu tun.
Ja.
Sich zu trauen, zu sagen, ich brauche hier Unterstützung.
Ja.
Vor allem gerade vielleicht wirklich, wenn man mit seiner Partnerin nicht darüber sprechen kann.
Ja, da gebe ich dir recht.
Du hast ja bei dir nicht bloß Frauen, die am Brustkrebs erkrankt sind, sondern es gibt ja auch noch viele andere Krebsarten. Du bist ja auch nicht nur Breastcare-Nurse, sondern auch, das Wort
ist
fehlt mir gerade.
Pelvic-Care-Nurse. Ist nichts anderes als,
Genau. Umschreibt
alles rund um den Unterleib, Pelvic, das Becken, also Unterleibserkrankungen. Und allem voran habe ich mich auf das Vulvakarzinom spezialisiert. Genau, also Scheidenkrebs, Vulvakrebs.
Ja. Ist das häufig? Also davon habe ich noch gar nichts gehört bei mir im Studium.
Es ist leider zu häufig und es ist mit etwa 3000 Erkrankungen nicht mit Brustkrebs zu vergleichen, das ist ganz klar. Aber eben weil es so selten ist, erfahren diese Frauen, die erkranken, noch weniger Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Es gibt nach meinem Kenntnisstand nur 6 oder 7 Selbsthilfe-Austauschmöglichkeiten, allem voran eine sehr tolle Facebook-Gruppe, eine Online-Gruppe, 1, 2 Selbsthilfegruppen und ansonsten gibt es da weit und breit gar nichts. Und nach meinem Kenntnisstand bin ich die Einzige, die in diesem Umfang Frauen beraten kann, die an dieser Diagnose erkrankt sind. Also was zum Beispiel auch Sexualität angeht, was Pflege angeht, das Lymphödem, Lymphversorgung, Reha, all diese Dinge, was da so zugehört. Mhm. Ja. Und da, liebe Franziska, ist es so, dass das Paar völlig alleingelassen wird. Denn die Frau selber will schon nicht über diese Erkrankung sprechen. Nur sehr wenige trauen sich und tun das. Und die Männer halten sich da völlig bedeckt und im Hintergrund, werden auch nicht abgeholt, zum Beispiel, wie geht's weiter, wie kann Sexualität hier weiter stattfinden, wenn Frauen im Genitalbereich umfangreich operiert worden sind, wenn die Klitoris zum Beispiel mit entfernt werden musste, Bestrahlung stattgefunden hat. Das ist nochmal eine ganz, 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 ganz andere Geschichte. Ja.
Und das ist ja bestimmt auch sehr schambelastet.
Ja,
ne?
Weil viele die Ursache nicht kennen. Und wenn sie eine Ursache kennen, wird dieser Ursache viel zugedichtet. Tatsachen, die oder Dinge, die überhaupt nicht stimmen. Ja. Und darum ist das so, weil es ist einfach unsere schambehafteteste Region an unserem Körper. Und da habe ich jetzt Krebs. Woher kommt das? Ja. Ja, die Frauen leiden sehr.
Weiß man das denn, woher das kommt?
Also man streitet sich so ein ganz, streitet ist übertrieben, aber entweder oder die Hauptursachen sind der HP-Virus, ja, dort bestimmte Arten, die dafür verantwortlich sind, aber auch Lichensklerosis zum Beispiel. Das ist eine Hauterkrankung, die unter anderem auch den Intimbereich befallen betreffen kann.
Und also haben die Frauen, wenn die aus diesem Grund bei dir sind, ihre Männer dabei? Ist das anders? Ist da das Paar irgendwie mehr zusammengerückt bei so einer Sache, die noch nicht so verbreitet ist? Oder eher das Gegenteil?
Also da würde ich sagen, dass die Partner, eher im Hintergrund sich aufhalten. Man muss dazu sagen, Franziska, wir bieten hier in der Klinik Bad Oeksen eigene Programme an für Vulvakarzinom-erkrankte Frauen. Die haben mehrere Möglichkeiten im Jahr hier als Kleingruppen anzureisen. Interessanterweise diese Woche reisen, ich glaube, 8 Frauen insgesamt an mit ein und derselben Diagnose. Somit werden die als Gruppe, die fühlen sich nicht alleine hier, ja. Die haben einen gewissen Austausch und erfahren eben das gesamte Vulva-Programm. Und die Männer, nein, ich habe es noch nicht erlebt, dass die dabei waren. Aber letztendlich profitiert der Partner sehr im Hintergrund, nämlich dann, wenn es der Frau hier zusehends besser geht, weil sie eben beraten wird und informiert wird und sich austauschen durfte. Das erste Mal übrigens oft seit Diagnosebeginn ist das erst hier möglich bei uns in der Klinik.
Ja. Wahnsinn.
Ja, das ist schlimm.
Ja, na klar. Also das höre ich ja jetzt selbst so von Frauen, die Brustkrebs haben, die zum Beispiel bei der Chemotherapie sitzen und denken, sie sind die Einzige, die jetzt irgendwie erkrankt ist, die unter 45 ist. Weil einfach die Gruppen so ungleich sind. Ja. Ne? Und wenn das die Frauen schon belastet, wie sehr muss es dann die Frauen belasten, die jetzt tatsächlich eine seltenere Krebsart haben? Und ja, also finde ich großartig, dass ihr das macht.
Das war für mich eine große Herausforderung. Ich war halt viele, viele Jahre, Brustkrebs war für mich, war ganz normal hier zu beraten. Vulvakarzinom musste mich auch selbst schulen und mich um das eine oder andere selber kümmern, wo ich eine Fortbildung erfahren habe. Weil das gibt es so nicht. Das gibt es in ganz Deutschland nicht. Also, dass man da eine Fortbildung besucht rund ums Vulvakarzinom und die Nachsorge und die Pflege eben rund ums Vulvakarzinom. Leider ist das so.
Liebe Birte, was denkst du denn, was die Männer jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wir sind immer so bei dem Paar Mann-Frau, aber es gibt ja auch Angehörige, die jetzt zum Beispiel Kinder sind oder Eltern. Wie können die denn dabei helfen, dass sich die Frau, die Betroffene, gehört, gesehen, wahrgenommen fühlt, aber trotzdem sich der oder die Angehörige nicht völlig verausgabt und die eigenen Grenzen überschreitet.
Ja. Also ich glaube, es ist halt, wenn die Angehörigen, als bleiben wir jetzt beim Partner, verzeiht mir, das ist immer vom Redefluss ein bisschen leichter, dann diese eigene Ohnmacht erstmal überwunden hat, dann ist es das Fragen, wie kann ich dir helfen, wo kann ich dir helfen, wo wünschst du meine Hilfe? Aber auch andersrum, es ist das Gespräch. Natürlich hat man eine eigene Empathie und fühlt das vielleicht auch. Manchen ist es vielleicht auch einfach zu viel, ja. Die möchten eher allein gelassen werden, aber dann müssen sie das auch kommunizieren. Mit Kindern ist es immer noch mal was ganz Eigenes. Das erfahren wir hier ja auch bei uns in der Klinik Bad Oeksen. Wir haben ja unser Kinderhaus, wo die ganze Familie, ja, hier anreisen kann. Das ist die sogenannte familienorientierte Rehabilitation. Das heißt, die gesamte Familie macht hier eine Reha und alle werden betreut. Also die Erkrankte, das erkrankte Kind mit allem, was dazu gehört, Geschwisterkinder und Eltern. Und es ist eine unsagbar wertvolle Zeit, die Familie hier so intensiv verbringt, mit natürlich dem kompletten Expertenteam im Rücken, was unsere Klinik da zu bieten hat. Aber alle sagen das Gleiche, Franziska, es ist das Reden. Das ist ganz, ganz schwierig, es sonst rauszufinden, was der Angehörige möchte, wirklich.
Ja. Ja, und vielleicht hilft es ja da auch, wenn man mal aus seinem Alltag so rauskommt, ne? Wenn man gemeinsam als Familie irgendwo anders ist, ja, und nicht diese ganzen Alltagseindrücke, die ja auf einen einprasseln, und auch, dass man auch aus diesem Automatismus rauskommt, ja, dann ist vielleicht so ein Gespräch viel besser möglich.
Ach ja, und so Dinge machen, die vielleicht früher auch mal üblich waren. Man weiß es doch aus seinen eigenen Beziehungen. Mal ein bisschen wegfahren, sich was Schönes überlegen für den anderen. Die Freizeitgestaltung nochmal überdenken. Letztendlich, die Betroffenen freuen sich über so viele Kleinigkeiten. Es muss gar nichts Großes sein, ne? Wie kann ich dir helfen? Worüber freust du dich? Und an dieser Stelle, gute Freunde, gute Arbeitskollegin, fragt einfach mal den Mann, wie geht es dir? Ja, kann ich dir helfen? Sollen wir heute Abend mal, ich sage jetzt mal, einfach ein Bierchen trinken gehen, ja, so ein bisschen salopp. Natürlich geht auch der Tee, klar, aber so der Klassiker. Ich würde gerne mal ein bisschen mit dir sprechen, wie es dir wirklich geht. Das haben mir so die Frauen auch berichtet, und da kann man sicherlich eine gute Stütze sein, wenn man seinen Freund fragt.
Ja,
ne?
Ja, na klar. Und gerade so unter Freunden, das ist vielleicht für die Männer dann auch nochmal leichter, sich irgendwie zu öffnen, als wenn sie jetzt ihre kranke Partnerin die ganze Zeit immer nur um sich haben und da ja eher stark sein wollen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ne?
Und vielleicht nochmal auch als Tipp, sich auch informieren. Es ist halt nicht so, dass die Informationen wie eine Flut auf die Betroffenen oder auf die Angehörigen einprasseln. Aber es gibt unglaublich tolle informative Seiten, die unterstützen, die helfen und die informieren. Und umso mehr jemand ja informiert ist über die Belange und die Wünsche der Betroffenen, ich glaube, umso besser kann er auch reagieren. Also auch selber sich so ein bisschen mit der Erkrankung auseinandersetzen und Informationen einholen. Der blaue Ratgeber zum Beispiel fällt mir noch ein. Das ist ja so der Klassiker. Den kann man sich auch kostenlos downloaden. Ist extra nur für Angehörige gemacht und geschrieben.
Das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes nochmal packen. Ja. Von dem blauen Ratgeber hatte ich auch schon mal gehört.
Ja. Also es gibt schon einiges, aber man muss sich dann vielleicht auch ein bisschen selbst kümmern.
Ja.
Psychologen bieten das ja auch viel an, ne? Wenn man da dann einen Platz kriegt.
Wenn man da dann einen Platz kriegt, genau.
Ja, ich weiß.
Man sagt ja oft, oder ich höre das oft von Frauen, dass sie von ihrem Arzt gesagt bekommen haben, dass sie jetzt erstmal lieber nicht googeln sollen nach ihrer Erkrankung. Das gilt dann aber nicht für die Angehörigen, oder?
Das ist ein guter Punkt, den du gerade genannt hast. Ich denke, alles zur richtigen Zeit und an richtiger Stelle. Ja. So, Diagnose Brustkrebs. Wenn ich das bei Google eingebe, also ich würde es nie tun, was da an Ergebnissen kommt, aber es gibt ja sehr, sehr seriöse Seiten, die darauf aufgebaut sind, vom Anfang eine Betroffene auch ein bisschen durch das Krankheitsbild durchzuleiten. Wenn jemand frisch erkrankt ist, ist sicherlich Google nicht der erste Anlaufpunkt, da gebe ich dir recht. Aber zu seiner Zeit schon. Oder als Angehöriger zu sagen, okay, ich gucke zum Beispiel mal auf der Seite Deutsche Krebsgesellschaft oder bei den Krebsberatungsstellen frage ich mal nach, wo kann ich mich wirklich seriös informieren? Deutsche Krebshilfe, Deutscher Krebsinformationsdienst, solche Dinge, die sind ja wirklich sehr seriös.
Ja. Oh, liebe Birte, jetzt hast du schon so viel erzählt. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, was wir hier beide den Angehörigen mitgeben können. Und zwar, der erste Punkt ist, sich Hilfe holen.
Ja.
Miteinander sprechen, ganz wichtig. Sich informieren. Und was du noch genannt hast, ist, mit Freunden austauschen. Ich finde, das sind alles Punkte, die sind keine Riesenhürden. Das kann jeder für sich machen. Das sollte vielleicht auch tatsächlich jeder für sich machen. Und ich finde auch das Angebot, was du jetzt genannt hast, ich finde es sehr, sehr traurig eigentlich, dass du nur zwei Männer hattest, die so mit dir auch darüber gesprochen hätten. Ich finde es toll, dass es dieses Angebot gibt. Und ich würde das auf jeden Fall auch mit in den Shownotes vermerken. Ist es denn so, dass jetzt auch Männer von Frauen, die nicht bei euch in der Reha-Klinik sind, dich auch fragen dürften, wenn sie Fragen hätten? Oder ist das so, dass das dann eher doch klinikgebunden ist und man sich dann an die Klinik wenden sollte, wo vielleicht jetzt gerade die Frau zur Reha ist?
Franziska, ich glaube, wer mich kennt in all den Jahren und kennengelernt hat, bin ich für alle da. Es ist natürlich immer das Zeitfenster, welches ich suchen und finden muss. Nur wenn ein wirklich verzweifelter Mann die Hilfe von mir haben möchte, dann werde ich eine Möglichkeit finden.
Ja,
da bin ich mir ganz sicher.
Das habe ich mir auch gedacht, dass du so antwortest.
Ja, das ist absurd.
Ich wollte es nur noch mal sagen, dass man da auch
sehr gerne
nicht irgendwie Angst haben muss oder sich, weiß ich nicht, irgendwie, ja, dass es sich unangenehm anfühlt, sondern einfach, dass das alles ganz offen ist und dass wir alle natürlich super gerne helfen wollen. Ne?
Richtig. Ja, so ist das.
Liebe Birte, gibt es noch etwas, was du an dieser Stelle gerne noch vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, direkt zu diesem Thema habe ich alles gesagt, zumindest was mir wichtig war. Wie gesagt, ich habe sehr recherchiert und habe ja auch meine eigenen Erfahrungen, habe da viel nachgefragt. Den Satz, den ich immer sage, von Herzen alles, alles Gute, kümmert euch um euch, seid achtsam mit euch und ich bin gerne für euch da, wann immer ihr mich braucht. Und bei dir bedanke ich mich ganz herzlich für diese tolle Möglichkeit.
Ich bedanke mich bei dir, liebe Birte. Ganz, ganz lieben Dank für das tolle und wichtige, aufklärende Gespräch. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.